Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi!
Der Radsport-Podcast.
Die rosa Brille, das rosa Trikot der Giro in Woche 2, beziehungsweise am Ende von Woche 2, am Anfang von Woche 3, der entscheidenden Giro-Woche. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt die Entscheidung und mit ihr das schlechte Wetter. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann. Mir wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
Grüße.
Und Thomas Gellig.
Schönen guten Tag zusammen. Jetzt dachte ich schon, du startest mit dem rosa Trikot, die rosa Brille und dem blauen Auge. Aber eins nach dem anderen. Endlich fängt es an zu regnen. Endlich kann der Giro wirklich losgehen. Ein Giro ohne schlechtes Wetter, den konnte ich bisher auch nicht ernst nehmen. Und jetzt scheint es endlich richtig Giro zu werden.
Ja, morgen die Mortirolo-Etappe. Pünktlich dazu ist richtig, richtig schlechtes Wetter angekündigt. Also von dem her können wir noch einiges Gutes erwarten wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir auch gar nichts erwarten und sehen auch nichts. Aber es ist zumindest wieder Giro-Feeling und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Es kann nochmal das Gesamtklassement komplett durcheinander wirbeln.
Absolut. Und wir haben heute auch noch ein Interview, das schon mal vorneweg. Heute auch wieder aus Italien, aus dem Teambus von Arche Desert, Felix Gall. Das Interview quasi dann am Ende der Folge, bevor wir jetzt, oder nachdem wir erstmal über die Woche 2 beim diesjährigen Giro sprechen.
Die tatsächlichen Informationen gibt es also wie immer nach dem, was wir hier so preisgeben.
So kann man es ganz gut zusammenfassen.
Nach unserem Gequatsche. Sag mal so, kleiner Spoiler schon mal vorneweg, es wird über Arschcreme gesprochen.
Das ist schon mal gut.
Das sollte schon mal reichen.
Von wem?
Ja, was das war die Woche los? Das ist, sagen wir mal so, ich würde mal behaupten, die Meldung vom Giro, die außerhalb der Radsport-Bubble wahrscheinlich am meisten steil gegangen ist, viral gegangen ist, was auch immer. Der erste Tag der zweiten Woche beim Giro, Binyam Gimai, sein Etappensieg, ein historischer Tag, Wahnsinn. Und dann das Pech des Jahres, Jahrhunderts, keine Ahnung, der Sektkorken ins Auge selbst geschossen, die Verletzung und das Ausscheiden von Binyam Gimai. Wahnsinn, oder? Also wie viel Unglück auf einmal passieren kann, da hat man dann auch wieder gesehen, das sind immer so die Meldungen, wo du siehst, okay, da geht Radsport dann rum, wenn wirklich jegliche Medien darüber berichten und das irgendwo in sozialen Netzwerken ist, irgendwelche, die nichts mit Radsport zu tun haben, der Sektkorken ins Auge und das Aussteigen, das ging rum. Wahnsinn.
Das hat das blaue Auge. Das hat natürlich irgendwie so einen richtigen Cut in diesen Giro gebracht. Erste Frage, darf man darüber dann, wenn man jetzt im Nachhinein weiß, dass es ihm wieder besser geht und so weiter, auch lachen? Also es ist schon tatsächlich maximal bitter natürlich.
Man durfte da von Anfang an drüber lachen, ach komm.
Aber auch also maximal bitte. Blöd natürlich.
Ja, also da kann man ja wohl von Anfang an drüber lachen über so eine Aktion. Also das ist natürlich bitter für ihn, aber sieht natürlich einfach trotzdem lustig aus, ja. Mit diesem Korken, der da halt hochballert. Vor allem das Merkwürdige war ja, Mathieu van der Poel wäre fast das Gleiche passiert. Ganz am Anfang bei Etappe 1, also das war auch schon super gefährlich. Also irgendwas scheint da ein besonderer Druck, eine besondere Kohlensäure in den Flaschen zu sein, die da verwenden. Und da kann man natürlich drüber lachen. Ich meine, davor hat er den größten Sieg seiner Karriere gefeiert. Und das ist erstmal natürlich auch für den Radsport in Afrika, in Eritrea sehr, sehr wichtig. Aber vor allem ist es für ihn halt der Hammer, weil er sich jetzt wieder in eine neue Kategorie geschossen hat, um das hier mal so zu sagen.
Aber, I see what you did there.
Ja, also er hat sich eine neue Kategorie gebracht, gerade auch halt, wie er sich den Sieg rausgeholt hat, da im Sprint gegen Mathieu van der Poel im 1:1, der dann, wo man sieht, ja, der Mann ist auch einfach ein großer Sportsmann, dann merkt, nee, da habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr, obwohl er ja nicht weit weg war und dann nochmal schon vor der Ziellinie den Daumen hoch gibt an Binyam Gimai und ihn auch nach der Ziellinie direkt umarmt und auch wohl merkt, okay, da wird es jetzt einige Etappen geben, wo der mir Konkurrenz machen wird, egal wo.
Zwei schöne Bilder bei dieser Etappe. Natürlich dann einmal das Bild, das dann einige Stunden später, nachdem diese Meldung kam, dass er eben ins Krankenhaus musste, kam, dass er eben dann doch wieder zurück war und nochmal mit dem Sekt richtig anstoßen durfte, wer auch immer den dann geöffnet hat vom Team. Hoffen wir, dass das jemand anders vielleicht dann übernommen hat in dem Fall. Aber das schon mal ein sehr, sehr schönes Bild. Und
Warte, man stellt sich vor, Domenico Pozzovivo stand ja neben ihm, der hat ihn zufälligerweise auch angefahren. Und wenn der den Sektkorken öffnet, der ist ja einen halben Meter kleiner als alle anderen, also da ist es auch wieder mal gefährlich. Also dem hat man hoffentlich nicht den Sekt gegeben, weil da ist natürlich auch die Hochschießgefahr von ihm möglich.
Ich bin ja dafür, dass in Zukunft das einstudiert wird, dass, also ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, die es manchmal irgendwo gibt, wo die Leute mit so, wie so einer Art Säbel die den Flaschenhals so entlangrasseln und da den Sektkorken so raus säbeln, yeah, schießen. Ich bin dafür, dass ab jetzt zum Giro, also dass daran gedacht wird, die Flasche bitte nach vorne halten. Das lernt man auf jeder betrunkenen Silvesterfeier. Korken nie ins Gesicht, in Richtung eines Gesichts. Und einfach den Säbel nimmt und dann den Korken so aufknallt. Das würde auch geil aussehen.
Ja, aber ist es so klug, dann jemandem, der sich damit geschafft hat, selbst zu verlassen, sowas wie ein Säbel
in die Hand zu drücken? Ich wüsste nicht, was mit einem Säbel passieren kann. Ich wüsste nicht, was da potenziell passieren könnte. Ich sehe keine Gefahr.
Okay. Nee. Das zweite schöne Bild dieser Etappe war für mich nicht nur, dass Biniam Gemay dieses Rennen gewinnen konnte, sondern in was für einer Art und Weise Intermarché Ventegobert das letztendlich vorbereiten konnte. Das war pure Dominanz auf dieser Etappe. Und das war für mich irre beeindruckend zu sehen, wie ein Team, über das wir vor einem Jahr noch mit einem müden Lächeln uns darüber lustig gemacht hätten, dass sie in der Ausreißergruppe da ab und zu rumhängen, dass die ein Radrennen beim Giro auf diese Art und Weise dominieren. Die haben jede Attacke letztendlich ja wieder zugefahren, waren da als einziges Team noch mit mehreren Fahrern und vertreten. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen, nicht nur von Biniam Gemay, sondern es war einfach auch die perfekte Vorbereitung. Pozzovivo, der in der Gesamtwertung vorne mit dabei ist, fährt ihm zum Schluss den Sprint an. Also was für eine Teamleistung und was für ein Effort.
Das fand ich eben auch mit das Geilste, dass Pozzovivo den Sprint dann noch mit angefahren hat. Ist schon auch irgendwie ein geiles Bild.
Ich weiß nicht, wie viel Windschatten mir gegeben hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also Biniam Gemay ist auch relativ groß. Also so wahnsinnig hat er sich nicht dahinter verstecken können. Vielleicht hat er auch deshalb Van der Poel ein bisschen vorgelassen. Und dann ist er von seinem Hinterrad gekommen.
Ja, aber die Geste zählt. Am Tag danach war es ja genauso bei DSM, dass da der Kapitän einen Sprint anfährt. Das waren die zwei Tage, wo man sieht, schon cool. Also wenn du da einfach den Leader siehst, der da vorne jegliches Risiko noch mit eingeht oder halt da sich auch mal für die anderen Teamkollegen dann all out da rausfährt.
Ich hab,
sind schon gute Bilder.
Ich habe die Frage schon mal in unseren Chat gestellt. Hypen wir Intermarché zu sehr? Also inzwischen, man kommt einfach nicht an ihnen vorbei. Ja? Sie sind super, super aktiv, sind bei so vielen Etappen vorne dabei. Domenico Pozzovivo ist auf einmal wieder in der Form, wo man sagen muss, der wird auf jeden Fall Top 10 fahren, wenn er jetzt nicht stürzt oder so. Also kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei. Ist der Hype schon zu groß oder sind sie einfach mega gut und man muss über sie sprechen?
Naja, also sie haben am Ende einen Top 10, vielleicht sogar Top 5, Top 6 Kandidaten im GC. Sie haben mit Biniam Gemay gut einmal Etappenzweiter, einmal jetzt Etappensieger. Sie dominieren da teilweise Rennen. Da gibt es ganz andere Teams, die mehr Aufmerksamkeit, die von denen man vor der Rundfahrt mehr erwartet hätte, die deutlich weniger machen. Ich will jetzt nicht Education First oder so direkt ansprechen, aber zum Beispiel solche Teams, also absolut. Und das ist ja nicht nur der Giro. Also das ist ja die ganzen letzten Wochen, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, die bringen immer irgendwie in vorne rein. Also das Team ist schon beeindruckend. Die Leistungen stimmen, die Ergebnisse stimmen. Und genau, das hat vor allem unter dem Hintergrund, ne, man macht sich ein bisschen über Trikots lustig, man hat sich letztes Jahr vielleicht nur über das Team an sich so ein bisschen, ja nicht lustig gemacht, aber hat sie nicht so ganz ernst genommen. Aber aktuell sind sie bei fast jedem Rennen voll mit dabei. Also.
Du meinst, die Style-Polizei ist nicht ganz einverstanden mit dem, was sie da präsentieren an Trikotfarben?
Es passt dazu. Also wenn Domenico Pozzovivo in der Grand Tour beim Giro auf Gesamtwertung in der Top 10 fährt, dann genau in diesen Stil passen die Trikots rein. Es könnte auch 2007 sein.
Das ist wohl richtig.
Da hat man auf jeden Fall nicht das Problem, das man sonst oft hat, dass alle Helme gleich aussehen. Die erkennt man relativ zügig.
Jetzt muss man sagen, dass diese Etappe nicht nur dann im Schlussspurt relativ spannend war, sondern generell dieses komplette Etappenfinale zu diesem Zeitpunkt der Tour de France, sage ich schon, zu diesem Zeitpunkt des Giros für mich das Spannendste, weil es war unglaublich viel los. Also das war wirklich sehr, sehr gut geplant, zumindest wenn die Planer tatsächlich dann mit so einer Attacke und mit so einem Durcheinander letztendlich geplant haben. Da ist wirklich alle zwei Sekunden irgendjemand anders wieder auf Vollgas gefahren. Carapaz hat es mal probiert. Einige der Gesamtklassementfahrer haben es mal probiert. dann natürlich Mathieu van der Poel, der den Etappensieg holen wollte, ganz vorne mit dabei. Intermarché, die wieder jedes Loch versucht haben zuzufahren. Also da war so viel los auf den letzten 12 Kilometern. Das war wirklich, wirklich geil, diese Etappe.
Auf den Kilometern davor, da ist auf jeden Fall was schiefgegangen bei Lotto, weil die haben die Etappe kontrolliert, haben wohl gedacht, dass Caleb Yoon da mitfahren kann. Der ist aber bei der ersten Erhebung schon hinten rausgefallen. Also da ist irgendwas gewaltig schiefgegangen in der Selbsteinschätzung von Caleb Yoon oder was das Team ihm zutraut. Der kommt am Ende mit 31 Minuten alleine hinterm Feld an. Also da das muss mir wirklich jemand erklären, was da die Idee war von Lotto, da die Ausreißergruppe so zu kontrollieren und dann einfach komplett zu scheitern. Er hat nicht mal eine Chance gehabt. Demar ist wenigstens erst am letzten Berg abgefallen. Da hätte man denken können, okay, wenn es ein bisschen langsamer geht, kommt er mit drüber. Aber Caleb Yoon war so weit hinterher. Also es war brutal.
Auf jeden Fall mit dieser Etappe dann auch klar, wer wahrscheinlich das Punktetrikot sich holen wird. Bis zu dem Zeitpunkt war es dann recht spannend. Da wären nur 3 Punkte Unterschied gewesen zwischen Arnaud Demar und Biniam Girmay. Jetzt muss man deutlich sagen, gut, wenn Arnaud Demar irgendwie nicht aus der Karenzzeit fällt, gewinnt er dieses Trikot auf jeden Fall.
Wisst ihr, ob er durchfährt, Dimmer?
Muss er jetzt ja fast, oder? Also kann man in einem Führungstrikot sagen, nee, ich gehe jetzt heim? Also wir werden es morgen am Dienstag dann sehen, aber nee. Ich fürchte, was heißt fürchten? Er hat eine relativ große Chance, dass er das Trikot holt. Das muss er halt jetzt irgendwie noch die 5 Tage durchhalten. Also ich glaube nicht, wenn du das sagt ja auch dein Team. Ich meine, das ist ein Wertungstrikot. Das ist ja jetzt nicht ganz unwichtig.
Ich glaube auch, dass er durchfährt. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Hat 117 Punkte Vorsprung auf Mark Cavendish. Also von dem her.
Um da ein bisschen die Gegenpol einzunehmen, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er nicht mitfährt, nicht durchfährt. Also so gut wie er jetzt drauf ist, so gut wie sein Sprintzug funktioniert, sollte FDJ drüber nachdenken, ihn mit zur Tour zu nehmen, weil da auch die Chance natürlich für ihn gegeben ist, 1-2 Etappensiege zu holen, muss man ehrlich sagen. Wenn er so fährt, dann ist da die Möglichkeit da und ein Sprinttrikot beim Giro, ja, ich glaube, da wäre ihm ein Tour-Etappensieg lieber.
Wir werden es morgen sehen, wahrscheinlich wenn die Folge raus ist oder gehört wird, ist es wahrscheinlich schon klar. Aber ich denke, wenn er am Dienstag am Start ist, wird er auch zu Ende fahren. Also ich denke, wenn Sprinter aussteigen, dann müssten sie es wahrscheinlich jetzt tun. Allein wenn sie morgen auf das Dienstags-Etappenprofil und das Wetter schauen, sagt man der Sprinter, gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr vielleicht. Ja, aber wo wir bei den Ausstiegen sind, am Tag darauf, ich habe es vorhin schon kurz angeschwindigt, Romain Bardet, der Kapitän, fährt für seinen Sprinter Alberto Dainese an. Dann gewinnt der auch nochmal die komplette flache Etappe. Und dann natürlich das Bittere, einen Tag später Romain Bardet, krank geworden, ihm war schlecht, der Ausstieg vor der letzten Etappe. Das war brutal bitter oder einfach schade, weil wir da auch einen potenziellen Top 3, Top 5 Fahrer gefühlt grundlos haben aussteigen sehen. Da sieht man einfach wieder, wie schnell es in der Grand Tour gehen kann. Ne? Du brauchst einfach Glück, es muss irgendwie alles passen. Bist du einmal krank, gab die Bilder von Bardet, wie er sich übergeben musste und dann war es das. Kannst du noch so stark, noch so gut in Form sein. Für Bardet ist es natürlich enorm bitter, weil der hat für mich bis dahin schon einen sehr souveränen Eindruck gemacht.
Definitiv. Also Bardet sah wirklich, wirklich stark aus. Es gab ja da dann kurz vorher eben diese Etappe, wo es so zum ersten Mal klar wurde, wer kann letztendlich um den Giro mitfahren. Das war der Sonntag dann eben davor. Und da war er ja in dieser Dreierspitzengruppe vorne lange mit dabei, die dann letztendlich doch wieder nochmal von ein paar anderen Favoriten eingeholt wurde, aber da war er wirklich mit der Stärkste am Berg und deswegen tut es mir sehr leid, weil man ihn lange nicht mehr in der Form und in der Stärke gesehen hat und das ist natürlich dann jetzt sehr, sehr bitter, dass er da raus ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er relativ lange sich jetzt vielleicht wieder da erholen kann und nochmal vorbereiten, bedeutet das natürlich, dass er bei der Tour vielleicht nochmal in guter Form hinkommen kann. Wäre ja sicherlich für ihn als Franzosen auch nicht die schlechteste Option. Vielleicht ist das zumindest der Vorteil, den man daraus ziehen kann. Selbes gilt für meiner Meinung nach für Girmay. Vielleicht sehen wir ihn dann auch da bei der Tour de France.
Kann ich mir bei beiden gut vorstellen. Aber die sind beide gut drauf und warum nicht? Ja? Spricht ja nichts dagegen. Vielleicht bei Bardet sogar sinnvoller, sich auf die Vuelta vorzubereiten, könnte ich mir vorstellen. Bei Girmay genauso, aber ich denke, es sind beide super talentierte Fahrer, die wieder eine Form haben. Also da wird man schon die richtigen Entscheidungen treffen, glaube ich.
Wenn wir schon bei Sprintetappen sind, wollen wir dann gleich noch über die Sprints sprechen. Ja, Arnaud Demar gewinnt einmal, wird einmal Vierter. Über einen deutschen Namen, über den wir davor noch nicht so viel gesprochen hatten, müssen wir zumindest nach Etappe 13 auf jeden Fall aussprechen. Denn Phil Bauhaus hat es endlich dann auch aufs Podium geschafft mit Platz 2 bei Etappe 13. Die zweite der Sprintankünfte in dieser Woche. Es hat lange gebraucht, bis so richtig bei ihm funktioniert hat, liegt aber auch einfach daran, dass er im Finale immer alleine unterwegs ist. Also es hilft ihm ja wirklich gar niemand. Er ist da immer gegen die ganzen anderen Sprintzüge unterwegs und muss sich da alleine die Hinterräder suchen. Und einmal hätte es dann fast sogar zum Sieg gereicht. Da hat er noch sehr, sehr viel Geschwindigkeit aus dem Windschatten von Arno Demar raus, aber um ein paar Zentimeter dann eben doch zu kurz.
Ja, für Bauhaus ist es natürlich schade, also stark, dass er auf Platz 2 gefahren ist. Das zeigt, wie gut er ist. Aber gibt dem Mann ein, zwei Leute vorne ran und dann fährt er um Etappensiege mit. So ehrlich muss man ja auch einfach sein.
Weiß ich gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, für ihn muss es auch ein bisschen wild zugehen im Sprint. Also ich glaube, es ist kein, also jetzt reine Endgeschwindigkeit, er sah sehr, sehr schnell aus, jetzt auch aus dem Windschatten raus. Aber ich habe so das Gefühl, dieses klassische Sprint-Royal-mäßige, jeder mit seinem Sprintzug, sehen wir hier nicht mehr so oft und so weiter, wissen wir alle. Aber da habe ich das Gefühl, dass er da gar nicht am stärksten ist, sondern wenn es richtig wild zugeht, es werden Wellen gefahren und sowas, da hat er seine große Stärke, sich da auch ein bisschen durchzuschlängeln und dann kann er eben so absolute Top-Ergebnisse anfahren. Aber klar, müsste man auch sehen, ja, die haben jetzt keine Mannschaft dabei, die ihm irgendwie auch nur unterstützen könnte da, also Landa vielleicht, der hat, weiß ich nicht, irgendwann hat er mal einen Sprint angefahren für Peugeot Bilbao, aber wie auch immer, ja, er ist super stark und da kann sicher nochmal was rausspringen für ihn. Eine Sprint-Etappe gibt es ja wenigstens noch.
Aber auch nur noch eine. Zwischen den Bergen irgendwo nochmal kurz reingequetscht.
Ja, sonst ging es natürlich dann auch ums Gesamtklassement in dieser Woche. Drei Etappen, die wichtig waren meiner Meinung nach. Die eine, da hatte man eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie groß was im Gesamtklassement passiert, aber es war die Möglichkeit für Bora mit Wilco Keldermann wieder jemanden in erweiterte Schlagdistanz zu bringen. Hatte mich sehr, sehr gewundert, dass Wilco Keldermann in einer Ausreißergruppe gelassen wird auf Etappe 12. Und da sich sieben Minuten, glaube ich, oder fast acht Minuten,
Ja, sieben Minuten waren es letztlich dann, ja.
Die er sich wieder zurückholen konnte im Gesamtklassement.
Neun tatsächlich, also wobei, wo ist Keldermann?
Acht.
Egal,
acht
also Minuten. Es waren acht Minuten insgesamt auf die Gruppe, ja. Also
jetzt hat
sich quasi den ganzen Rückstand wieder zurückgeholt.
Jetzt haben wir bald alle Zahlen durch.
Ja, es war auf jeden Fall viel Zeit, die er wieder sich holen konnte.
Ja, und dann ging es auf Etappe 14 vor allem ab. Ich glaube, das ist die wichtigste Etappe dieser Woche gewesen.
Ja, aber ganz kurz, hat euch das nicht gewundert, dass jemand wie Keldermann einfach da weggefahren lassen wird? Ist er dann so ungefährlich? Also ich meine jetzt klar, dass er, wenn er dann trotzdem noch vier Minuten auf Carapaz fast hat, ist jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl so viel waren es dann. Das waren 2,40 oder sowas. Also ich meine, das ist schon ein sehr, sehr guter Fahrer, der Mann. Der war unter den Top 5 der Tour de France. Also ganz so wenig kann er jetzt nicht.
Es war eine relativ große Gruppe.
Ich war auch überrascht, wie viel sie ihm gegeben haben. Aber ich bin mir am Ende auch nicht sicher, inwieweit man da auch schon weiß oder auch schon damit gerechnet hat, so wie Hindley fährt, dass Keldermann auch halt nicht mal teamintern die Nummer 1 ist, gerade was mit seinem Knie oder mit seiner Verletzung auch war. Oder Rücken hat er, glaube ich.
Ich glaube, es ist dann einige Sachen, die zusammenkommen. Zum einen ist es eine sehr, sehr große Gruppe gewesen, also mit circa 22 Fahrern dann, meine ich, waren es am Ende oder sogar noch größer. Plus, dass sehr viele Teams auch Trek unter anderem mit Mollema da vertreten waren. Das heißt, Trek hat jetzt auch nicht das größte Interesse da, die zurückzufahren wie noch was. Die haben es dann irgendwie so kontrolliert, dass Keldermann hinter Lopez bleibt. Aber der Rest ist ja dann auch nicht, die wissen noch, wie lang der Giro ist und dann kontrollieren sie so, dass sie Keldermann so raushalten, 3 Minuten. Also wenn Carapaz 3 Minuten auf Keldermann verliert, dann ist eh irgendwas schiefgelaufen. Ich glaube, das waren sie sich da relativ sicher und haben ihn fahren lassen, auch wenn es natürlich ein Risiko ist. Aber ich glaube, das ist dann schon handelbar gewesen oder handelbar eingeschätzt für die Mannschaft.
So, dann kommen wir zu der Etappe, die Thomas vorhin schon ansprechen wollte. Denn auch da Bora wieder auf jeden Fall im Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn Bora Hansgrohe versucht auf Etappe 14, müsste es dann gewesen sein, der Samstag, ja, eine richtig, richtig krasse Attacke. Fährt mit dem kompletten Team verschiedene Gegner schon mal hinten raus. Unter anderem Valverde muss hinten abreißen lassen, den haben sie dann schon mal distanziert und auch letztendlich alle anderen Kapitäne haben sie geschafft zu isolieren. Und dadurch gab es ein richtiges Duell der gesamten Favoriten, die letztendlich dann auf einer Etappe, wo man noch gar nicht so sehr damit gerechnet hatten, alle hatten ja irgendwie auf den Sonntag geschielt, sich das schon mal richtig, richtig gegeben hatten und da ist einiges passiert.
Ja, muss am Ende sagen, dass das die Etappe war, die eigentlich die größten Zeitabstände bisher gebracht hat, insgesamt. Also wenn da Platz 12 schon mit 8 Minuten Rückstand reinfährt, dann weißt du auch, was da los war. War eine Etappe von Anfang an, wie einige Etappen schon waren, brutal umkämpft. Also wir sprechen, Felix Gall erzählt dann gleich im Interview auch nochmal darüber. Die ersten 2 Stunden hatten wir, glaube ich, schon 49er Schnitt. Also immer wieder haben Leute attackiert, dann auch in dem ersten Anstieg dann mal Yates und Kemna und so weiter. Und nie wurden die wirklich fahren gelassen, da wurde immer hinterhergesetzt. Also es war von Anfang an 2 Stunden richtig krasses Geballer. Hast du richtig gesehen, keiner kommt weg. Immer wieder hattest du das Gefühl, jetzt vielleicht eine Gruppe, wurden die wieder eingeholt. Hat ganz lange gedauert, also hohes Tempo zum Start. Ja, und dann hat Bora irgendwann das Heft so in die Hand genommen und hat gesagt, gut, dann zerpflücken wir jetzt mal das komplette Feld und das komplette Rennen. Und das war richtig geil. Also da gesehen hast du, was Aleotti da teilweise vorne weggefahren ist. Ich habe auf Strava schon mal durchgeschaut. Mittendrin hat er dann ein paar Komps geholt, wurde auf, wo, ja, Aleotti auf einige Fahrer 15, 20 Sekunden im Segment abgenommen hat. Das war krass, dann ist Aleotti irgendwann raus, dann stellt sich Keldermann da auch so in den Dienst der Mannschaft, fährt auch ein dermaßenes Tempo ran, dass da keiner mehr rankommt. Ja, und dann hat sich das Feld so zerpflückt, dass selbst als Keldermann dann durch war, eigentlich eh nur noch, was waren da noch, 15, 20 Mann in der Gruppe. Und dann kamen die großen Attacken, dann kam der Hai, dann kam Carapaz. Das war eine richtig geile Etappe, viel passiert. Zwischenzeitlich dachte ich dann schon, Carapaz fährt jetzt weg.
Ja, aber da hat dann Bora seine Taktik irgendwie dann doch gut ausspielen können. Jay Hindley war dann in guter Form und guter Position an diesem Tag. Der hat dann auf jeden Fall auf Carapaz wieder aufholen können, unter anderem dann mit Simon Yates im Schlepptau. Simon Yates, da hat man gesehen, in was für einer guten Form er zu diesem Giro gekommen ist und in was für einer guten Form er da mitfahren kann. Auch wenn das natürlich dann schon bitter war, dass er wegen seinem Knie so viel Zeit verloren hatte. Aber hier sah er jetzt wieder sehr, sehr gut aus und gewinnt dann diese Etappe mit 15 Sekunden Vorsprung. Ansonsten kamen eben nur noch Nibali und Hindley letztendlich mit Carapaz mit. Auch ein Anzeichen, richtig bitter lief es zum Beispiel. Oder was heißt richtig bitter, aber an dem Tag schon einiges verloren haben natürlich Joao Almeida und Mikel Landa, die da zum Teil 24 Sekunden beziehungsweise 36 Sekunden auf die Carapaz-Gruppe kassiert haben. Und das ist dann natürlich schon mal eine Ansage auf so einer Etappe, wo eben eigentlich niemand so richtig damit gerechnet hatte. Alle haben ja auf diesen Sonntag auf die Bergankunft gehofft und da gab es dann gar keine Zeitabstände im Vergleich dazu.
Glaubt ihr, Bora hat sich morgens einfach zusammengesetzt und überlegt, ja, wir sind ja super stark. Wir haben einfach nur starke Fahrer. Ja, dann fahren wir einfach und zerstören alle anderen.
Ich finde es so geil. Team, wo's angeguckt. Du, Emo, bist auch noch dabei, oder? Und Wilco, du bist auch wieder in den Top 10. Ja, aber so schlecht sind wir gar nicht. Ja, dann lass mal fahren jetzt.
Kemna, Aleotti, ja, wir sind alle super stark. Ja, okay, dann fahren wir jetzt einfach. Das ist mega geil. Also so wird eine Etappe natürlich auch super. Und hat man natürlich so Gimmick-Sachen dabei, dass Nibali einfach noch vorne mitfährt, wo man dachte, ja, also der, okay, der macht jetzt ein bisschen mit, aber so weit kommt er nicht. Okay, er kommt doch ziemlich weit, ehrlicherweise, muss man es zugeben. Und dann verliert man natürlich auch irgendwann den Überblick auf solchen Etappen, was es ja noch ein bisschen geiler macht, wenn man dann immer vor dem Fernseher sitzt und hofft, dass man irgendwie einen Anhaltspunkt hat, wo jetzt Landa ist, wo jetzt Pozzo Vivo ist. Der kommt dann auf einmal alleine, wo niemand so ganz genau wusste, wie er jetzt weggefahren ist von den anderen. Ja, sowas finde ich
ja weil geil. Almeida nicht abfahren kann. Das ist ein Riesenproblem. Schau, Almeida kann nicht abfahren. Was ist los? Der war mit Pozzo Vivo zusammen und dann ging es in diese letzte Abfahrt rein und auf einmal war Pozzo Vivo 10 Sekunden vorne. Das ist ja Wahnsinn. Also, so wirst du Probleme haben. Ja, schau die nächsten Tage an, wenn Almeida eh schon hinten dranhängt und teilweise ja immer schon kämpft, dass er noch dranbleibt und dann so schlecht abfährt, das kann für den Mann ein Problem werden, weil da sind die anderen doch stärker. Ansonsten war das wirklich eine Etappe von vorne bis hinten geil anzuschauen. Wie du sagst, Nibali da noch hinten. Was? Wo kommt der Mann auf einmal wieder her? So stark gefahren.
Vor allem der wird ein Problem werden für Almeida, wenn der da noch vorne ist. Genauso wie Peo Bilbao. Also wir haben das ja schon gesehen, wie Peo Bilbao abfahren kann. Und da muss man ehrlich sagen, also wenn Landa dann einfach mal in der Abfahrt sagt, Beo fahr jetzt mal zügig runter, sodass ich dranbleiben kann, dann kann Almeida nicht dranbleiben. Also das kann man jetzt relativ deutlich sagen. Aber wie gesagt, für Yates ist es natürlich zum einen sehr cool, dass man sieht, dass er gewinnt. Genauso werden wir über den Sonntag noch sprechen, über für Ciccone gilt das Gleiche, die ja mit GC-Hoffnungen gekommen sind, die sich nicht erfüllt haben. Und da habe ich eine Frage an euch. Sind die beiden genau das Beispiel, was Lennart Kemner nicht werden will? Immer mit GC-Hoffnung anreisen und dann noch irgendwann eine Etappe abschrauben, sondern lieber ankommen, Bock haben und 2 bis 3 Etappen gewinnen, im Best Case.
Ja, vor allem wirkte, also ich fand das Interview mit Yates im Ziel tatsächlich auch ganz spannend, weil das war kurz nach dem, also Hard-Etappe, er gewinnt die Etappe, kurz danach das Interview, man könnte ja denken, der strömt noch von der ganzen Euphorie vom Rennen und der war nicht happy. Der hat sofort, ja, die Frage war, ob das ein bisschen hinwegtröstet über das Aus am Blockhaus. Und er so, nee, ehrlicherweise nicht. Er hat schon 5 Giro-Etappen, jetzt ist es halt die 6. Natürlich ist es schön, aber ja, wirklich ausgleichen tut es natürlich gar nichts. Und er wirkt ja, du hast ihn auch angemerkt, klar, er hat sich so ein bisschen über den Etappensieg gefreut, aber was ganz Großes war es für den Mann auch nicht. Bei Ciccone gestern, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also der hat sich, für den war das schon eine Erlösung, aber auch da, klar. Das siehst du jedes, das hast du bei jeder Grotour wieder, Leute, die man irgendwie potenziell in die Top 10 reinfährt, dann passiert irgendwas und dann kämpfen sie hinten raus noch um einen Etappensieg und eigentlich auch nur noch, um sich zu trösten. Dann vielleicht lieber Remi-Demi machen, von vornherein eine Etappe gewinnen. Ja, kann man vielleicht so sehen.
Also man muss jetzt auch mal sagen, also so sehr Kemner natürlich stark fährt und so weiter, aber Simon Yates, gerade vor diesem Giro, ist schon nochmal mit nicht nur GC-Ambitionen hier angereist und dann ist es halt nichts geworden, sondern der Mann war absoluter Top-Favorit und wir haben an dem Tag gesehen, warum. Und der Mann hat auch schon mal beinahe den Giro gewonnen, wenn er dann nicht diesen einen Einbruch an einem Tag hat, wo es ihm nicht gut geht, dann gewinnt er ihn vielleicht mal. Also
ja, aber du siehst es reicht ein Tag. Es reicht ein blöder Sturz, leichte Knieverletzung, es reicht ein Sack und dann...
Genau, aber deswegen würde ich...
Das ist alles, wofür du hingearbeitet hast.
Würde ja. Ich ihn da jetzt noch nicht mit... Also ich könnte jetzt Kemner noch nicht mit Simon Yates vergleichen. Da ist Simon Yates noch in einer anderen Liga und geht mit ganz anderen Ambitionen an den Giro hin. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Lennart Kemner sich beschweren könnte, wenn er so ein Fahrer wird wie Simon Yates.
Ja, aber vom Fahrertyp. Also ich kann Jonas' Punkt verstehen. Was ich auch wirklich einfach krass finde, weil wir gerade schon über Bora gesprochen haben, gefühlt haben die doch jetzt bei jeder Grand Tour eine Etappe, wo einfach, und das also sehe ich selten von einem anderen Team so krass, wie Bora einfach sagt, alles klar, und jetzt wird hier zerlegt. Das war doch bei der Tour letztes Jahr auch, wo sie irgendwann diese Flachetappe, wo sie, also wenn Bora ab und zu haben sie den verrückten Plan und dann macht dieses Team einfach so Bock, weil du dann, also dann diktiert dieses eine Team, was heute passiert und die anderen reagieren und können vielleicht noch reagieren oder manche schon auch einfach nicht mehr. Das ist geil. Wenn sich da ein Team mit so einem Plan hingeht, dann macht die Etappe, dann kannst du das 5 Stunden anschauen und es macht 5 Stunden lang Spaß.
Ja, normalerweise war man gewohnt, dass sie das für Peter Sagan machen. Dann hat man das öfters gesehen natürlich. Aber dass sie es jetzt auch so im GC mit der Stärke so hinbringen, das war dann natürlich beeindruckend zu sehen.
Man hat dann vor allem noch gesehen, dass Jai Hindley war das gar nicht so recht, dass er nicht gewonnen hat oder dass Yates gewonnen hat. Ich glaube, Carapaz hat es so ein bisschen hingenommen, aber Hindley, dem war das schon unrecht. Sein Plan war schon, die Etappe auch zu gewinnen, gerade weil seine Mannschaft auch so viel gearbeitet hat, plus Emu Buchmann natürlich auch Zeit verloren hat durch seine Attacken, durch sein noch mehr Drauftreten. Den haben sie so ein bisschen verloren. Der ist jetzt immer noch nicht raus oder weit weg. Der ist immer noch auf Kurs auf einer sehr, sehr guten Giro-Platzierung. Aber sie haben ihn natürlich ein bisschen verloren da als zweite Option, aber am Ende will ich mich nicht beklagen über so eine geile Etappe, wie sie da am Samstag stattgefunden hat.
Ja, und Etappe 15 dann am Sonntag, ja, so ein bisschen die Ernüchterung, sage ich mal. Grob. Da ist ja wirklich gar nichts passiert. Also klar, Ciccone gewinnt da aus der Ausreißergruppe raus, aber auch das dann relativ souverän und eindeutig ohne große Gegenwehr, muss man sagen. Die hatten alle letztendlich wenig Chance. Für mich hier sehr enttäuschend. Ducati als Gegner in dieser Ausreißergruppe. Education First generell.
Die Enttäuschung des Giros, Fragezeichen. Also Education First und Ducati ist wirklich, wenn man das nimmt, was oder ich kann nur für mich sprechen, was ich vor dem Giro erwartet, gedacht, erhofft hatte, hängt Ducati und Education am meisten hinter den Erwartungen hinterher.
Aber generell, Education First, vor 3 Jahren, glaube ich, Jonas kündigt sie noch in der Or-Kategorie für unsere Tour de France Vorschau an. Seitdem geht es jedes Jahr mindestens eine Kategorie bergab, oder?
Das war ein teuflischer Tipp von mir. Also seitdem ist wirklich nicht mehr viel los. Da haben sie noch Flander gewonnen.
Verflucht.
Ja, wahrscheinlich. Da haben sie noch Flander gewonnen mit Betty oder so. Waren einfach super stark drauf. Ja. Und seitdem ist irgendwie gar nichts mehr los. Man findet die auch gar nicht mehr so spannend. Die Fahrer sind nicht mehr so cool und so. Irgendwie haben sie den Reiz auch verloren für mich so als Team. Das hat ganz klar Wanty übernommen. Jetzt hoffen wir mal, dass die nicht der gleiche Fluch trifft, ehrlicherweise.
Ja, auch jemand wie Magnus Kort oder so, das sind doch Fahrer, wo ich eigentlich dachte, ja, der wird auf jeden Fall mal um ein, zwei Etappensiege mitfahren. Habt ihr noch nicht einmal gesehen.
Was mir bei der Etappe noch gut gefallen hat, ist die klassische Guillaume Martin-Nummer, der dann einfach 1,5 Minuten vorm, also er war ja nicht in der Ausreißergruppe und ist aber einfach 1,5 Minuten vor dem Peloton hergefahren und sichert sich so den Top-10-Platz, glaube ich, im GC mit diesen merkwürdigen Nummern, die er da immer macht. Aber gut,
wer wissen, Fahrer macht so viel hin und her wie Guillaume Martin. Der am Anfang fährt er mit dem GC mit, bis er halt logischerweise bei der ersten richtig harten Etappe halt viel Zeit kassiert. Dann ist er irgendwann in der Ausreißergruppe, macht die Zeit wieder gut, springt wieder rein und jetzt, wir werden ihn die nächsten Tage wieder abfallen sehen. Ich finde es tatsächlich unterhaltsam mit ihm.
Naja, du wirst ihn nicht nur abreißen sehen, du wirst ihn auch wieder in der Ausreißergruppe sehen, mein Lieber, dann macht er wieder 5 Minuten gut. Er fährt nicht nur hinterher.
So ist es. Aber zu der Etappe nochmal, ich fand das tatsächlich, wo wir vorhin über die Planer gesprochen haben, wie geil das ist, und bei der Etappe tatsächlich hat es mich dann nicht so gewundert, dass da so wenig auch im GC passiert ist. Weil du hast 3 Bergwertungen und die ersten beiden richtig schwer und die Bergankunft, die war eigentlich total langweilig. Also der letzte Berg, der ist zwar ewig lang, Durchschnittssteigung 4%. Das ist ja nicht mal richtiger Anstieg und vor allem hinten raus wurde der nahezu flach. Also selbst wenn es da keine große Ausreißergruppe gegeben hätte, eigentlich war klar, dass diese Etappe relativ wenig Action verspricht. Klar, Ciccone, jetzt hat man irgendwie eine coole Story und die Brille flog mal wieder durch die Luft, aber an sich war die Etappe, dachte mir am Anfang schon beim Profil und wenn man die anschaut, boah, irgendwie in der Gegend, wo man ist, hat man irgendwie die Berge falsch eingesetzt, wenn man das so vereinfacht sagen kann.
Ciccone hat seine Brille hochgeworfen, aber ein Fan ist ihm zuvor gekommen. Bernd Landwehr hatte das auch vom Cycling Magazine noch gepostet. Da es lag schon eine Brille auf dem Boden von einem Fan, der die offensichtlich verloren hat, der am Rande stand. Das war lustig zu sehen.
Ja, war geiler Signature-Move, oder?
Aber dann bei den zweiten, die reinkamen, da war die Brille weg. Also danach kamen ja noch weitere rein, da war die Brille von Ciccone dann weg. Ich weiß nicht, ob er sie selber geholt hat oder ob ein Fan schnell mal rübergeklettert ist und sich die Brille gekrallt hat.
Ja, dann schauen wir aufs GC, oder? Wie steht's denn? Wir sind nicht mehr ganz so offen wie letzte Woche, muss man sagen. Diese Woche ist ja schon viel passiert. Aber nach wie vor so, dass eigentlich bis Platz 8, Platz 9 schon noch alles passieren kann. Ich denke mal schon, dass der Mann, der jetzt in Rosa ist, ist jetzt wahrscheinlich der leichteste Call zu sagen, er wird es wahrscheinlich gar nicht mehr hergeben. Richard Carapaz. Aber Hindley 7 Sekunden dahinter, Almeida 30 Sekunden dahinter, Landa 59 Sekunden, Pozzovivo nur 1 Minute. Also die Top 5, sag ich mal, innerhalb von 1 Minute. Das ist nichts, was auf in dieser Woche 4 schweren Etappen und Zeitfahren und schlechtes Wetter noch alles durcheinander wirbeln kann. Also durchaus spannend.
Ja, also es ist, glaube ich...
Keine Widerworte? Okay.
Nee, weil ich jetzt gerade überlege, was ich dazu sonst noch sagen kann. Also es ist auf jeden Fall einfach deutlich spannender als die Tour de France die vergangenen Jahre. Beim Giro ist da einfach bisschen mehr los und gerade jetzt mit dieser letzten Woche, die da auf uns zukommt, ist es einfach genau wie du, Thomas, immer wieder vor dem Giro sagst, wahrscheinlich das coolste und spannendste Etappenrennen des Jahres mal wieder und das beweist der Giro bisher und glaube ich, kann er auch mit dem, was da in der letzten Woche noch kommt, letztendlich da seinem Ruf gerecht werden.
Ich bin vor allem gespannt, ob Carapaz zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat, weil der fährt bisher ja so souverän und so stabil durch und eigentlich gab es fast immer, außer Pogacar jetzt vielleicht, dass hier und da dann doch mal eine kleine Schwächephase oder irgendwas kommt. Auch Bernal hatte letztes Jahr diese eine Etappe, wo er ja, zumindest auf ein, zwei Fahrer ein bisschen Zeit verloren oder wo man gemerkt hat, okay, er kann es gerade nicht mehr nur kontrollieren. Bisher wirkt das alles recht souverän, was die da vorne machen. Auch Hindley hat bisher eigentlich noch keine Schwäche gezeigt.
Ja, ich glaube, das ist so die Ausgangslage, oder? Also dass Carapaz und Hindley scheinen die stärksten am Berg zu sein aktuell. Haben auch noch keine Schwäche gezeigt. Almeida ist sicherlich der beste Zeitfahrer unter den drei. Hindley wahrscheinlich der schlechteste. Landa, keine Ahnung, er macht so sein Ding. Kann man ganz schwer einschätzen. Er atmet immer durch die Nase, zeigt keine Regung. Alles in Ordnung. Niemand weiß, was passiert. Und Pozzovivo, der irgendwie so als Gimmick damit dabei ist und tatsächlich nur 1 Minute Rückstand hat und wirklich, also keine Ahnung, was mit dem ist. Aber ich glaube, so auf die 4, ohne Pozzovivo da jetzt mal rauszunehmen, ich glaube nicht, dass er es durchziehen kann. Aber Die vier vorne sind, glaube ich, so die Favoriten. Und wenn man sich's anschaut, ist es wahrscheinlich dann tatsächlich Carapaz, der ja schon davor der große Favorit war, der einfach so souverän aussieht und sicherlich nochmal ein besserer Zeitfahrer ist als Joe Hindley.
Um jetzt die ARD-Redaktion hier auch noch vielleicht noch ein bisschen mit reinzubringen, wo ist Buchmann? Wo ist Emanuel Buchmann? Weil ich finde, über ihn würde ich schon auch gerne nochmal sprechen.
Auf Platz 7.
Ganz im Ernst, weil er, ja, ich, stark. Ich meine, er ist, also ich will jetzt mit ihm nicht auf den Sieg oder auf Top 3 oder wie auch immer schauen, aber er ist auf Platz 7. Er hat nur 2 Minuten Rückstand auf den Führenden und er hat jetzt die dritte Woche erreicht. Sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre war Buchmann oft vom Pech verfolgt, verletzt. Bei ihm scheint es bis auf den Sturz im Zeitfahren, ganz ehrlich, wenn du die Zeit noch wegrechnest, wäre er noch deutlich weiter vorne dabei. Jetzt kommt die dritte Woche, zu der ihm ja nachgesagt wird, dass er da nochmal entweder gleichbleibend oder vielleicht sogar nochmal besser werden kann. Am Ende ist eine Top 5, also sagen wir es mal so, aus Bora-Sicht, deutscher Sicht, wie auch immer, Hindley Podium und Buchmann Top 5. Halte ich nicht für unrealistisch. Also ich bin sehr gespannt, wie Emanuel Buchmann die Woche jetzt bestreiten kann. Er ist durchgekommen, er schaut gut aus. Ja, bin sehr gespannt.
Er sieht gut aus und hat auch noch eine gute Form. Das muss man auch sagen. Aber, aber
danke, der Klassiker.
Ja, es wird, glaube ich, spannend, weil Buchmann und Peo Bilbao, glaube ich, ähnliche Rollen haben. Jetzt in der dritten Woche, also sie sind dabei, sie haben immer noch Kontakt eben zu dieser Top-Gruppe und sie können natürlich Carapaz unter Druck setzen. Ineos hat eine starke Mannschaft, aber dann wirklich am Ende ist Carapaz dann doch immer relativ alleine, muss man schon sagen. Und Peo Bilbao und Buchmann werden dann noch dabei sein, davon ist mal auszugehen und die werden sicherlich auch Carapaz unter Druck setzen. Und davon kann Hindley und Lana natürlich enorm profitieren.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Für Carapaz. Ihm fehlt der zweite absolute Topstar dann am Berg, der ihm da letztendlich in den ganz schwierigen Situationen dann noch die ein oder andere Lücke zufangen kann. Das kann Ineos dieses Jahr nicht für ihn erledigen. Das muss er alleine schaffen.
Sie hatten sicher gehofft, dass Richie Porte es ist, aber er scheint nicht in der Verfassung zu sein. Letztes Jahr hatten sie Daniel Felipe Martinez. Erinnern wir uns dran, wie super stark der gefahren ist am Berg. Also da hat er sich ja quasi das halbe rosa Trikot ging ja auch auf seinen Nacken, wie man so schön sagt. Aber
wie man so schön sagt.
Ja, wird spannend zu sehen sein. Ja, vielleicht kommt Richie Porte nochmal. Sivakov sehe ich irgendwie nicht in der Lage dazu. Die anderen ehrlicherweise auch nicht. Castroviejo ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen. Den hätte ich stärker eingeschätzt.
Bevor wir gleich zum Interview mit Felix Herr kommen, wollen wir natürlich noch auf eine Kategorie dieser Woche blicken.
I trionfi e i fiaschi.
Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob es überhaupt einen Ausreißer gibt oder ob es letztendlich zwei Ausrutscher sind.
Doch. Ganz klar Ausreißerin. Das möchte ich jetzt, ich grätsche jetzt hier einfach rein und sorry, mach dir deine Anmoderation kaputt. Ellen van Dijk, Stundenweltrekord heute aufgestellt. Und allein deswegen, also die Leistung ist stark, der Stundenweltrekord ist stark. Und allein deswegen ein Ausreißer, danke, dass man das genau auf den Giro Ruhetag gelegt hat. Das macht natürlich auch, oder das ergibt natürlich auch Sinn. Aber das finde ich herrlich, heute Ruhetag, nichts ist los. Nee, da hat man da zwischendurch mal reingeschaut, wie deine Holländerin im Kreis fährt. Das verdammt schnell, verdammt gleichmäßig. Und am Ende 49 Kilometer gefahren. Ne, warte, bin ich Quatsch. 49,254. Genau, sorry. Aber gerade Ausreißerin. Und ein schönes Rad ist sie gefahren, finde ich.
Dann kommen wir zu den Ausrutschern. Mathieu van der Poel hat es wirklich geschafft, sich die komplette italienische Gourmet-Elite.
Nee, nicht nur Gourmet.
Oder sagen wir so, einfach
komplett Italien.
Komplett Italien.
Gegen also man muss den Kontext aufpassen, was man sagt, aber eigentlich hat er dem Land Italien den Krieg erklärt.
Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal ein altes Bild, das war ja nichts Neues, aber ein altes Bild, das Cycling Out of Context wieder herausgegraben hatte, bei seinem Sieg, glaube ich, bei der ersten Etappe war das, wo Mathieu van der Poel richtig schön eine halbe Ketchupflasche über Spaghetti verteilt. Diesmal sitzt er mit einer Pizza im Bus. Jemand hat das auf Twitter dann gepostet mit der Frage, ob sie mal wieder den Belag bei ihm vergessen hatten, die Oliven zum Beispiel. Und Mathieu van der Poel, der eine Pizza Margherita eben gegessen hat, schreibt darunter nur Ananas. Und da war natürlich
sogar nur das Emoji dazu.
Schon wieder darunter ein großer Shitstorm, der gegen ihn losgegangen ist. Also Mathieu van der Poel, ich weiß nicht, ob er noch zum Liebling der italienischen Fans wird. sie werden ihn irgendwann anfangen auszubuhen, wenn er so weitermacht.
Er ist ein guter Troll, oder? Also er ist ein richtig guter Troll.
Ja, sehr gut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er das, das Foto ist ja schon herrlich, wie er da mit der Pizza sitzt, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie er das ganz bewusst, auch diese Ketchup-Flasche, wie er das ganz bewusst macht und auch da so, wie kann ich nochmal einfach so irgendwas auf Twitter oder irgendwo droppen und dann einfach einen Tag lang nichts sagen und einfach alle ausrasten sehen. Einfach so das Streichholz in den ganz trockenen Haufen Stroh werfen und einfach zuschauen, wie es verbrennt. Das ist schön. Also ich finde das witzig. Ich glaube, der hat da viel Spaß dabei.
Auf solchen Bildern gefällt er mir auch deutlich besser als in der Werbung seines Hauptsponsors, in der er erklärt, warum er seine Haare nicht verlieren will. Jeder, der Radsport auf Eurosport schaut, weiß Bescheid.
Der andere große Ausrutscher der Woche sind natürlich die Insekten. Das ist auch ärgerlich. So eine Biene, wenn die dir auf dem Rad entgegenfliegt, dann kann das schon mal zu allerlei führen. Zum Beispiel dazu, dass man seinen Verpflegungsbeutel nimmt, von der Schulter reißt und direkt seinem Konkurrenten Carapaz vor das Rad donnert. Eine Biene soll Lopez, der bis dahin ja noch im rosa Trikot gewesen war, attackiert haben. Und dadurch sei es zu diesem Vorfall gekommen, dass er eben da versucht hat, die Biene zu verscheuchen. Und dann, ja, leider hätte er beinahe damit Carapaz zu Fall gebracht. Aber kann passieren. Die Insekten, also ganz großer Ausrutscher meiner Meinung nach für den Giro in dieser Woche.
Ich dachte schon wieder, du plauderst aus dem Leben eines jeden Hobbyradfahrers aktuell im Mai, wenn man fährt und nach einer Runde gefühlt 4 Fliegen im Auge, 8 im Mund und in der Dusche dann aus den Beinhaaren nochmal 35 kleine Mücken oder sowas sich rauswäscht. Aber vielleicht.
Du hast noch Beinhaare, Thomas.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste, jetzt kommt die Diskussion. Ja, tatsächlich, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Person. Es wurde beschlossen, im Juli werden die Beine rasiert. So viel möchte ich sagen.
Für den Ironman.
Freut mich, dass ich dich überzeugen konnte.
Ja, ja. Jonas, es war Jonas Bayer, sagen wir, sind wir ehrlich. Unter der Voraussetzung, dass das Schienbein mit Kaltwachsstreifen abgerissen wird.
Aber was kann man jetzt tun, dass das nicht wieder vorkommt? Wie kann man sich gegen Bienenangriffe auf dem Rad da schützen, dass letztendlich dann nicht wieder die Verpflegungsbeutel durch die Gegend fallen. Weil das ist ja natürlich blöd, wenn dann das aus solchen Gründen natürlich passiert.
Jonas, klär du mich auf, wenn ich im Sommer mit Leuten irgendwo draußen sitze, heißt es, man muss viel rauchen, weil dann die Wespen oder Bienen oder Fliegen oder Mücken, glaube ich, ist da was dran? Ich weiß, ich rauche nicht. Jonas, als Gelegenheitspuffer oder Qualmer oder Quarzer.
Ich rauche auch nicht. Also ich rauche ja auch nicht. Woher soll ich es wissen, Thomas? Okay. Das sage ich dir ganz offen.
Aber
weder rauche ich, noch gehe ich in den Urlaub.
noch isst du gerne gutes Essen aus Italien oder trinkst gerne guten Wein. Aber ich sehe Juan P. Lopez da schon. Rosa Trikot, bisschen offen, Goldkette und einfach eine Zigarre im Mund. Ich
wäre der nächste Schritt.
Ich sehe ihn da vor mir, muss ich sagen.
Um nochmal über sich reden zu machen. Naja. Lassen wir es mal dabei und hören rein, was Felix Gall zu dieser Woche, zu diesem Giro bisher zu sagen hat. Kleiner Disclaimer vorneweg noch. Felix saß leider neben einer Klimaanlage, deswegen hört man so ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Klingt fast ein bisschen so, als würde er auf einer Rolle sitzen. Aber nee, er saß nur im Teambus wieder neben der Klimaanlage. Aber ich glaube, man kann ihn trotzdem ganz gut verstehen. Jetzt viel Spaß mit dem Interview.
So, und auch diesen Montag, auch am zweiten Ruhetag, beziehungsweise der dritte ist es ja letztlich schon bei diesem etwas anderen Giro, schalten wir wieder in den Teambus von Age d'Isère und ich spreche heute mit Felix Gall. Felix, der Ruhetag, der zweite Ruhetag ist da. Ich glaube, es war eine harte Woche. Ich glaube, wir müssen ein bisschen leise sein. Nance Peters schläft neben dir. Wie geht's dir erstmal? Wie ist es?
Hallo Thomas, ja, es war eine sehr harte Woche. Ich melde mich hier wieder aus dem Teambus, weil mein Zimmerkollege gerade den Mittagsschlaf hält. Und die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr hart. Und ich glaube, jetzt die nächste Woche oder diese Woche, das wird dann nochmal die Endstufe.
Ja, wie geht's dir denn persönlich? Letzte Woche hast du erzählt, dass die erste Woche hart war und du dich nicht ganz so gut gefühlt hast, so wie ich das gehört habe, und meintest aber letzten Ruhetag schon, es wird langsam besser. Wie ging's dir denn jetzt persönlich die letzten 7 Tage?
Ja, leider nicht ganz so gut. Ich muss sagen, eigentlich der Tag, an dem ich in der Fluchtgruppe war, das war der letzte Tag, wo ich mich ganz in Ordnung oder relativ normal gefühlt habe, wo ich irgendwo mein Level abrufen konnte. Aber die letzten Tage war das nicht mehr der Fall. Ich meine, es ist extrem heiß, aber grundsätzlich ist irgendwie so mein Motor, der läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Und dazu kommen dann auch noch Sitzprobleme. Und dann versucht man halt auch bewusst, aber vor allem auch unterbewusst, ein bisschen anders zu treten und weniger Druck auf dem Sitzbereich zu haben. Und dann kommen halt schon wieder die nächsten Probleme, dass man dann, also muskulärer Natur, dass man halt dann Verspannungen in den Muskeln bekommt, die man so normalerweise nicht hat. Aber ja, ich habe mir heute mal komplett freigenommen und hoffe, dass, ja, mal schauen, was der Ruhetag macht. Und ich hoffe, dass dann irgendwann nochmal, dass ich nochmal was versuchen kann und dass die Beine zurückkommen.
Sitzprobleme, das kennt man als Hobbyfahrer nur, wenn man im Sommerurlaub 7 Tage am Stück ewig lang fährt, was man sonst nicht macht. Hast du eine gute Arschcreme oder wie geht man dagegen vor?
Ja, das Problem ist, man kann ja nicht allzu viel machen. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt ein gutes Sattelmodell habe, weil ich jetzt keine Probleme mehr hatte in letzter Zeit, aber eine Bronto ist halt doch was anderes. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Irrtum, dass man denkt, dass Profis, dass die keine Schmerzen haben bei längeren Fahrten oder vor allem bei einer langen Rundfahrt, weil ich oft so die Aussage höre, boah, das kann ich mir nicht vorstellen, mir tut ja der Arsch schon weh, wenn ich eine Stunde am Rad sitze. Und es ist bei uns dann manchmal nicht so viel anders, weil der Bereich einfach nicht zum Trainieren geht, da kann man keine Hornhaut entwickeln. Und dann muss man halt soweit es geht, mit verschiedenen Cremes Abhilfe schaffen.
Aber jetzt mal abgesehen, weil das finde ich tatsächlich auch mit am interessantesten, weil wir haben ja auch vor dem Giro schon gesprochen, da hattest du noch keine Grand Tour und wir haben darüber gesprochen, wie wird es 3 Wochen, 21 Etappen, das wird schon was ganz was anderes. Sind das auch so mit, also die ganzen Beschwerden, die einfach, also einfach, dass alles noch härter und länger wird? Oder was ist für dich so der größte Unterschied jetzt? Was haben wir jetzt, 15 Etappen sind glaube ich schon durch, ja? Hast du so lange bist du noch nie gefahren. Wie ist jetzt für dich am zweiten Ruhetag so die nächste Bilanz? Was macht so eine Grand Tour einfach nochmal anders, nochmal härter? Ist es einfach alles noch krasser oder gibt es so einen ganz bestimmten Grund oder so, wo du sagst, das ist einfach anders bei einer Grand Tour?
Ich meine, jetzt, wie gesagt, die letzten Tage habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt und warum das genauso ist. Ich weiß nicht, ob das dann einfach in der, ja, an der Dauer liegt oder ob es sonst irgendwo ein Problem gibt. Grundsätzlich fühle ich mich schon gesund, aber wie gesagt, jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es zum Beispiel, vor allem die letzten 2 Tage, die Starts, die waren schon, also die sind wirklich unglaublich, wie schwer es ist, in die Gruppe zu kommen. Gestern 1,5 Stunden, 1er Reihe, und da ist es im Flachen dann schon wirklich manchmal schwer, dran zu bleiben. Und da wartet man dann einfach nur, bis dann die Gruppe endlich geht. Ich hatte am Anfang noch versucht, einen Teamkollegen zu positionieren, in die Gruppe zu bringen. Dann habe ich einen langen Pull gemacht und dann war es vorbei mit mir und dann musste ich schauen, dass ich irgendwie dranbleibe. Und also das ist schon wirklich verdammt hart. Jetzt als Beispiel. Klar gibt es immer wieder mal harte Kämpfe um die Fluchtgruppe, aber bei einer Grande ist es, glaube ich, schon mal was anderes, weil man mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass der Gewinner von der Gruppe kommt.
Mhm. Ja, jetzt würde ich eine Etappe gerne mal ganz speziell mit dir besprechen. Und zwar war das die Etappe 14. Das war die Etappe, da war es ähnlich. Ich habe sie ja angeschaut. Es hat, glaube ich, 2-3 Stunden gedauert. Immer wieder Attacken, immer wieder, nie ging was weg. Also die Etappe in Turin, die am Ende ja Yates gewonnen hat. Da war es schon so hart mit dem Thema und da war es dann irgendwann so, dass Bora sich anscheinend mal wieder entschlossen hat, gut, heute zerlegen wir mal wieder alles. Wie, um mal über diese einzelne Etappe zu sprechen, wie war die für dich, wie war die für euch im Team? Also klar, dass eine Ausreißergruppe, dass da mal einen langen Kampf drum gibt, das sieht man schon immer wieder, hat man auch letztes Jahr beim Giro oft gesehen. Aber wie war diese Etappe für dich dann auch mit dem Verlauf irgendwann, Keldermann fährt, zerpflückt das ganze Feld und hat man da überhaupt noch irgendwie gecheckt, was Sache ist? Du bist, glaube ich, am Ende sogar mit dem Gruppetto reingerollt, also scheint ein sehr harter Tag gewesen zu sein. Ich glaube, nur noch 2 oder 3 Fahrer waren hinter dir. Beschreib mal die Etappe 14 aus deiner Sicht so, weil die, glaube ich, mit die ereignisreichste in dieser Woche war.
Ja, also ich habe da auch versucht, in die Gruppe zu gehen am Anfang. Es ist ja auch als Team eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir eine Etappe gewinnen können. Und da sind wir schon immer ganz gut dabei, oder in den Fluchtgruppen vertreten und so auch auf dieser Etappe. Ich habe es gleich mal am Anfang versucht, beziehungsweise so nach 20 Kilometern, da waren 2 so kleine Hügel, Und am ersten Hügel, da hatte ich mit 5 Fahrern so einen kleinen Vorsprung von 100 Metern. Da sind wir in den zweiten Hügel reingerollt und dann ist das Feld von hinten gekommen und ich bin komplett aufgeplatzt und war dann am Ende des Feldes und habe nur noch gewartet, bis das Gruppetto gebildet wird. Und ja, dann habe ich ehrlich gesagt nicht mehr viel mitbekommen, was vorne passiert ist. Ich habe dann nur versucht, den Tag so gut wie geht, so gut es ging, zu überstehen. Es war extrem, extrem heiß. Und ich habe dann auch am nächsten Tag kurz mit Richie Port darüber gesprochen und der meinte auch, dass er hat sich schon einen harten Tag erwartet, aber dass es dann so extrem explodiert, das hat er auch sich nicht erwartet.
Hat man da irgendwie Anzeichen mitbekommen? Also Border hatte ja zum Beispiel offensichtlich einen Plan. Spürt man das irgendwann im Feld, dass da irgendein Team irgendwas vorhat, dass da irgendwas anders ist, oder kommt das aus dem Nichts und dann merkt man, alles klar, ein Team hat jetzt gerade mal beschlossen, hier Remi-Demi zu machen?
Ich denke schon, dass man das spürt. Wie gesagt, auf dieser Etappe, da war ich schon weiter weg vom Geschehen, als dann Border das Tempo übernommen hat. Aber manchmal liegt das so ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Natürlich nicht immer, aber man kann sich dann schon oft denken. Und grundsätzlich, wie gesagt, wir haben versucht, in die Gruppe zu gehen, aber es war schon auch so die Stimmung im Team. Es wird vermutlich ein Tag für die GC-Fahrer werden, weil es einfach so ein extrem schwerer Rundkurs war. Und das in dem Fall jetzt war es Bora, aber wir haben uns schon irgendwo auch erwartet, dass dann früher oder später ein GC-Team das Rennen richtig hart machen wird.
Dann bin ich gespannt. Ich habe eine Frage, einfach weil es immer wieder dasselbe ist. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal mit ihm gesprochen hast, ob du ihn kennst, Roger Kluge. Auf dieser Etappe 14, du kommst als 156. ins Ziel, also als Drittletzter im Gruppetto. Und dann kommt ein Fahrer, der einfach noch 30 Sekunden hinter euch und der auch im GC mal wieder den letzten Platz belegt. Hast du den irgendwie mal gesehen auf der Etappe? Fährt der bewusst? Lässt er sich am Ende fallen? Ist der die ganze Zeit so ein bisschen hinter euch? Ist das schon ein bewusstes Ding, oder?
Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe mit ihm nie wirklich gesprochen. Aber der holt, glaube ich, einfach das Maximum immer raus, was an Energiesparen, was das Energiesparen betrifft. Auch gestern, da waren manchmal ein paar kleine Hügel drin, als der Kampf um die Gruppe war. Und dann lässt er sich auch wieder mal zurückfallen, dann siehst du ihn wieder mal nicht, dann kommt er wieder zurück. Und es lässt schon, ich glaube, der weiß ganz genau, was er macht, ja.
Ich glaube, er ist auf fast jeder Etappe einfach Letzter geworden. Das ist auch ein gutes Programm. Eine Frage, die ich noch hätte, insgesamt, was jetzt die letzte Woche auch ein bisschen bestimmt hat, war Juanpe López, also der Träger von Maya Rosa. Ich weiß nicht, ob du ihn ein bisschen wahrgenommen hast. Er wirkte, also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, so man würde vielleicht klassisch einen heißblütigen Spanier nennen. Aber er ist durch ein, zwei Aktionen aufgefallen, wo es im Internet und hier und da mal ein bisschen Diskussionen gab. Weiß ich vielleicht, wie du das mitbekommst. Einmal, als er die Flasche nach einem Fahrer von Jumbo Visma geworfen hat, wo er sich auch direkt danach entschuldigt hat. Und auf der vorletzten Etappe war es auch, da hat er einen Verpflegungsbeutel gehabt und war irgendwie unzufrieden und donnert den so richtig frustriert auf den Boden direkt vor das Vorderrad von Richard Carapaz, der dann fast drüber gefallen wäre. Also zwei so Aktionen, wo sich sagt, okay, ist jetzt kein Fahrer, der 35 ist und im Peloton schon ein gewisses Standing hat. Wie hast du im Peloton irgendwas zu ihm wahrgenommen? Er wirkt ein bisschen nach einer etwas streitbaren Person. Hast du da was mitbekommen die Woche?
Ich muss sagen, ich kannte ihn, oder ich hab die zwei Aktionen, habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen. Was ich nur mitbekommen habe, er hat sich schon extrem fallen lassen im Ziel, oder im Startbereich. Ich meine, was ja auch sein gutes Recht ist, als mit dem Führungstrikot, das kann er auch machen. Und ich glaube, er hat das sehr genossen und ich kannte ihn jetzt davor nicht. Ich habe nur mal ein paar Sätze mit ihm gesprochen, da hat er ganz, ganz nett gewirkt, sage ich mal. Aber ja, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber ich kann mir nur vorstellen, vielleicht steigt einem das dann schon ein bisschen zu Kopf auf, wenn man dann von jeden Tag bejubelt wird, aber ja, kann ich nicht beurteilen.
Okay. Jetzt Carapaz im rosa Trikot. Gib dir das nochmal ab. Was glaubst du?
Nein, glaube ich nicht. Bora ist schon auch verdammt stark. Aber ich glaube, Ineos ist halt so diese Macht.
Und Carapaz auch, oder? Ich glaube, kaum einer hat so viel Tour-Erfahrung wie er. Ich glaube,
genau, aber dann in Kombination mit dem Team, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Dann sind wir mal gespannt auf die nächsten Tage. Wir haben im einminütigen Vorabgespräch schon kurz gesprochen. Wie gern fährst du im Regen bei Schlechtwetter?
Die letzten Tage es ist jeden Tag heißer geworden, die letzten zwei Tage bei 30 Grad, 31, 32 sogar teilweise. Und von daher begrüße ich es, wenn es ein bisschen abkühlt.
Das ist ein ganz komischer Giro bisher, weil normalerweise kennt man Giro, mindestens eine Etappe wird wahrscheinlich gekürzt, weil es noch irgendwo schneit, dann irgendeine Etappe sieht man keine Fernsehbilder und dieses Jahr es ist nur Sonne, es ist nur alles gleich. Hat es überhaupt schon einen Tag geregnet? Also ich habe gerade nichts im Kopf.
Am Ruhetag, am ersten Ruhetag, also am vierten Tag, da sind wir im Regen gefahren eine Stunde, aber ansonsten gab es keinen Tropfen Regen im Rennen.
Dann sind wir gespannt. Morgen Mortirolo, Regen, jetzt die letzte Woche, super schwere Woche. Es ist schlechtes Wetter angesagt. Es scheint endlich der berühmte Chaos-Giro zu werden. 6 Tage sind es noch. Hast du dir, habt ihr euch noch was vorgenommen? Wie habt ihr euch am Ruhetag, wie ist die Stimmung im Team? Wie geht's in die letzte Woche?
Ja, also wir bei uns ändert sich nicht wirklich irgendwas von der Taktik. Es ist, sofern wir eine gute Chance sehen, eigentlich immer oder beziehungsweise fast jeden Tag versuchen wir in die Gruppe zu gehen, beziehungsweise an manchen Tagen. Jetzt diese Woche ist, glaube ich, vor allem Etappe 19 nochmal ein richtig guter Tag. Dann so wie morgen ist halt schon wieder so schwer. Dann ist halt schon auch fraglich, ob das nicht ein Tag auch für die GC-Fahrer wird und man besser die Energie spart im Feld oder in der Gruppe. Anstatt die Energie dann oder anstatt in die Fluchtgruppe zu investieren. Aber grundsätzlich, wir wollen und sind in jeder Fluchtgruppe vertreten und wir müssen unser Glück versuchen.
Sehr gut. Bist du Mortirolo schon mal gefahren?
Nein, die ganzen Anstiege kenne ich nur vom Hörensagen und ich bin gespannt, was mich erwartet.
Ja, morgen glaube ich vor allem die Abfahrt. Also ich kenne Mortirolo und ich glaube, dass morgen die steile Seite runtergefahren wird. Also bei Regen könnte Spektakel der Bilder geben. Wir sind sehr gespannt. Felix, ich danke dir wieder. Wünsche dir noch einen schönen Ruhetag. Gibt es heute noch was Schönes zu essen? Gibt es irgendwas Besonderes heute oder ganz klassisch?
Wir haben einen guten Koch hier. Wir hatten gutes Mittagessen gerade mit einem Brownie als Nachspeise. Und irgendwas Gutes ist immer dabei. Und jetzt noch die Termine abarbeiten von Massage, Physio und Osteopath und dann ist eh schon wieder bald Schlafenszeit und morgen geht es dann weiter und ich hoffe, es ist schön auf der Couch zuzusehen, wie wir im Regen fahren. Ja. Und,
also ich habe morgen, sag mal so, ich habe morgen frei und habe mir den Nachmittag auch direkt geblockt. Regen, Mortirolo, das Spektakel lasse ich mir nicht entgehen. Ich wünsche dir viel Spaß, im Ernst, also viel Erfolg gerade für die letzte Woche. Genieß es nochmal, nächste Woche bist du hoffentlich ein Grand Tour Finisher. Viel Spaß dabei, eine gute Woche, viel Erfolg. Wir drücken dir bequem vom Sofa natürlich die Daumen.
Vielen Dank, danke sehr.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.